Hi, schön, dass ihr noch alle da seid. Herzlich willkommen zum Git-Vortrag. Jo. Genau. Ja, also ich habe alle von euch schon mal von... Achso, fangen wir erstmal so an. Ich bin Hansi, wenn mich noch nicht kennt. Ich gehöre hier zum Labor quasi oder ich hänge hier jeden Tag rum. Genau, die meisten von euch kennen wahrscheinlich Git schon. Dazu möchte ich heute... Ich möchte heute trotzdem einfach mal einen Vortrag geben, der halt irgendwie von vorne anfängt und erzählt, was es Git eigentlich. Wie mache ich damit Versionierung? Also Git ist ja ein Versionierungskontrollsystem, wo man Dateiversionen verschiedene managen kann. Es sind auf jeden Fall keine Vorkenntnisse irgendwie in SVN oder sonst was nötig und man sollte am besten auch nicht daran denken, weil ich versuche, die Ähnlichkeiten einfach überhaupt zu ignorieren. Da meiner Meinung nach geht irgendwie halt so komplett anders funktioniert und das einfach verlieren würde. Okay, cool. Genau, anfangs kurz, was Git ist, dann wie sieht so ein Repository aus? Wie speichert Git sich die Versionsgeschichte? Da geht es ein bisschen an die Interna, das ist ganz cool. Danach, was sind die grundlegenden Git-Kommandos, die ich so brauche, um das zu erreichen, was ich will, halt irgendwie Dateien versionieren. Toll, wenn ich jetzt hier noch sehen könnte, dann müsste ich mich nicht immer umdrehen. Danach gehe ich auf Branches ein. Bestimmt hat das auch schon mal jemand gehört, dass Branches eigentlich das zentrale Konzept sind in Git und sich darum quasi alles dreht hinterher. Dann werde ich was noch zu Remotes erzählen. Das sind entfernte Repositories, sozusagen Server, wo man seine Daten darauf speichern oder mit anderen teilen kann. Und noch ein paar nützliche Werkzeuge vorstellen. Okay, fangen wir an mit, was es Git. Naja, wie bereits erwähnt, Git ist ein Versionskontrollsystem. Versionskontrollsysteme haben sowas, das nennt sich Repositories, prinzipiell ein Verzeichnis, in dem man seine Dateien steckt, die man gerne versioniert haben möchte. Und das Versionierungskontrollsystem fügt dann noch ein paar Metadaten hinzu, um eben sich auch die Stände der Dateien, die vorherigen Dateistände der Dateien des Verzeichnisses merken zu können. Also man erwartet ja, dass man in dem Verzeichnis, mit dem man arbeitet, immer nur die aktuellen Dateien hat, an denen man gerade arbeitet und die vorherigen müssen irgendwo gespeichert sein natürlich. Ne? Es gibt Versionierungskontrollsysteme, die arbeiten so, dass man extra Server hat, mit denen sich die, mit denen man sich synchronisieren kann, quasi in seine Versionsgeschichte in die Cloud stecken kann. Da hat man dann immer einen zentralen Server, der von mehreren Menschen benutzt werden kann. Git ist da was anderes. Ich glaube, man nennt diese Versionierungssysteme die Versionierungssysteme der dritten Generation. Es gibt eigentlich gar keinen wirklichen Server, der als zentrales Element die Versionierungsgeschichte irgendwo speichert. Jedes Repository an sich ist ein vollständiges Git-Repository. Bei anderen Versionierungssystemen braucht man dann nämlich, um Dateistände korrekt speichern zu können, auch wieder diesen Server. Bei Git ist das nicht so, das kann man anders schön lokal machen. Das ist total cool. Deswegen gehe ich auf die Server auch erst am Ende ein. Ja, gibt es dazu gerade irgendwelche Fragen? Habe ich schon irgendjemanden abgehängt? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Cool. Okay. Jo. Wie ist das mit den Repositories genau? Also, wie bereits erwähnt, ist das ein Verzeichnis mit Metadaten. Da ist bei Git der Objektspeicher zu erwähnen. Vielleicht ist das auch noch einen anderen offiziellen Namen, der mir gerade nicht geläufig ist. Das wäre in jedem funktionierenden Git-Repository der Unterordner .git. Es gibt pro Git-Repository quasi im Top-Level-Directory-Verzeichnis des Repositories einen .git-Ordner, in dem Git alle seine Informationen ablegt, die es über das Repository hat. Um, Das sind die Sachen, die den meisten Platz verbrauchen, sind wahrscheinlich die tatsächlichen Dateidaten, hier die Blobs. Merkt sich auch, wie diese Dateidaten oder Dateien in Verzeichnissen organisiert waren, zu dem Stand oder zu einem bestimmten Zeitpunkt in Verzeichnissen. Ja, und all dieses, also die Verzeichnisse mit den Dateidaten zu einem bestimmten Zeitpunkt werden in Versionsständen gespeichert. Das merkt geht sich irgendwo im Hintergrund. Der Rest von dem Repository ist eigentlich das Arbeitsverzeichnis. Da ist immer genau ein Versionsstand drin. Dort ein bisschen auf Ähnlichkeiten mit anderen Repository-Systemen oder Versionsverwaltungssystemen einzugehen. Man kennt das so, dass quasi alle Versionsstände, die parallel existieren können, im Arbeitsverzeichnis sind. Darauf gehe ich später nochmal genauer ein. Bei Git ist das nicht so, es ist immer quasi ein Snapshot von den Dateien, die verwaltet werden im Arbeitsverzeichnis. Man kann den natürlich wechseln. Das erzähle ich gleich, wenn ich auf die Git-Kommandos komme. Dann kann man natürlich auch wieder einen Versionsstand von früher herstellen, der dann die aktuellen Inhalte des Arbeitsverzeichnisses ersetzen würde. Da gibt es noch was Drittes, das wird hin und wieder mal erwähnt, sollte man eigentlich auch wissen, dass es sowas gibt, aber ist prinzipiell für die Verwendung von Git erstmal nicht wichtig, das zu verstehen. Der Index. Der Index sagt, der Index sagt, aus welche Dateien des Arbeitsverzeichnisses jetzt in den nächsten Versionsstand mit aufgenommen werden sollen. Also wenn man quasi einen neuen Versionsstand mit Git erstellen muss, dann muss man gut einmal die Dateien, alle, die man da drin haben will, zum Index hinzufügen. Hat damit sozusagen einen virtuellen Versionsstand, das man vorbereitet, den man dann in die Historie hinzufügt. Ja, das war schon wieder viel zu viel Detail für den Anfang. Kommen wir mal zu einer schönen Grafik, die dieses ganze Dateidaten, Verzeichnis und Commit-Zeug so ein bisschen veranschaulicht. Git kennt grundsätzlich drei Objekttypen, die in diesem Objektspeicher gespeichert werden. Also unterschiedliche Datenstrukturen. Hier ganz rechts in angetrockneter Rotweinfarben Dateiblobs, also einfach binäre Dateidaten. Dann in der Mitte die Dinger, die Verzeichnisse darstellen. Und man kann das hier schon so ein bisschen sehen an der Struktur. Es ist eine Liste von Blobs. Und dann gibt es hier ganz links die Commit-Objekte, die coolsten Sachen, die zeigen auf ein Tree, auf ein Verzeichnisobjekt, und zwar auf quasi wieder das Arbeitsverzeichnis zum Punkt, als man das Ganze hier erstellt hat, aussah. Also das Verzeichnis hier mit dem Blobs da drin spiegelt sozusagen das Arbeitsverzeichnis wieder. Hier können auch noch, das kann auch noch auf Unterverzeichnisse zeigen. Ja, und dieses Commit-Objekt sagt, wann ist das passiert, wie hieß der Typ, wie ist seine E-Mail-Adresse. Und zeigt auf das Tree-Objekt, was quasi das Wurzelverzeichnis von einem Repository ist. So, ein ganz wichtiges Detail, die Zahlen, die hier irgendwie angegeben sind, das sind abgekürzte SHA-1-Hashes, das ist total wichtig in Git. Da muss man kurz zuhören. Über alle Objekte, die Git kennt, werden SHA-1-Summen gebildet. Und darüber werden die Dinge auch identifiziert. Also wenn jetzt hier zum Beispiel, wenn ich sage, ein Tree zeigt, hat eine Liste oder zeigt quasi auf die Dateien, die zu dem Verzeichnis gehören, dann werden die referenziert über ihren SHA-1-Hash. So hat man zum Beispiel den Vorteil, dass wenn mehrere gleiche Dateien im Repository in einem Git-Objektspeicher gespeichert würden, müssten die nur einmal drin sein, weil die ja dieselbe SHA-1-Summe bekommen, wenn man die hasht. Und genau. Und da die Sachen darüber referenziert werden, lässt sich quasi jede Datei in einem Repository eindeutig identifizieren. Und das gleiche gilt für Trees. Da das eine Liste ist von allen Dateien, die da drin sind, mit den Hashes, ist der Hash über dieses Tree-Objekt quasi wieder eindeutig für das Verzeichnis mit den Dateien, mit dem Stand zu der Zeit. Und Commit-Objekte werden natürlich auch gehasht. Die zusätzliche Information hier ist, oder die Information, die hier gehasht wird, ist quasi der Hash des Trees und der Autor. So. Das Tolle an... Kennt ihr alle Hashes? Ihr kennt alle Hashes, oder? Ja.
Das heißt aber, jede neue Version einer Seite kriegt auch wieder einen neuen Hash.
Hm? Genau, ja, ja. Weil der Hash wird ja über Daten gebildet, zum Beispiel über den Inhalt der Datei. Und wenn sich der Inhalt ändert, dann ändert sich logischerweise auch die Hash-Ausgabe, wenn man die Hash-Funktion auf diese Datei dann halt anwendet. Das Coole ist aber, dass dadurch alles eindeutig identifizierbar ist. Und auch automatisch integritätsgecheckt. Okay, cool. Was kann man jetzt damit bauen? Die Versionsgeschichte. Ja, es ist nämlich so, dass ein Commit-Objekt hat noch ein Parent-Objekt, auf das es zeigt. Und hier, wo das Ding auf Snapshot zeigt, damit ist der Tree gebaut, gemeint. Und zwar der Wurzeltree von dem Repository. Das ganze Ding ist ja quasi der Stand zu einem Zeitpunkt, also ein Snapshot. Okay, und jetzt kann man so sehen, dass die Commits halt immer auf die Snapshots zeigen, aber auch auf den Zustand davor. Das ist ganz witzig. Das wäre, als hätte man in seinem Verzeichnis immer noch ein Unterverzeichnis old, und wenn man da reinmacht, cd old, dann kommt man auf den vorherigen Stand. Ne? Cd old, cd old. Manchmal kann das auch vorkommen, dass ein Commit zwei Parents hat. Das, wenn man branch, da komme ich später. Können auch mehrere Parents sein. Und ein Commit kann dadurch natürlich im Umkehrschluss auch zwei Kinder haben. Natürlich. Naja, auf jeden Fall kann das auch.
Oder auch null Parents.
Okay, verstehen das noch alle? Ich frage immer so ein bisschen, weil ich, weil Hashes für mich ganz selbstverständlich sind zum Beispiel und ich gerne auf die Git-Datenstrukturen eingehe, damit man sich eben frei macht von irgendwelchen Sachen, die man vorher im Kopf hatte und versteht, was man jetzt tatsächlich da manipuliert und wie seine Versionsgeschichte gespeichert ist. Ja.
Wie war das mit dem Parent-Key?
Achso, Parent ist quasi hier so eine Information, ne, die dem Commit anhaftet und zeigt auf den SHA-1-Hash, die werden immer als Referenzen halt genommen von dem Parent-Commit. Genau. Also eigentlich ist unsere Versionsgeschichte ja dann eine Verkettung von Commit-Objekten, die man benennen kann mit ihrem SHA-1-Hash. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen alten Versionsstand wiederherstellen will von vorgestern, dann habe ich mir vorgestern irgendwo aufgeschrieben, wie ist der SHA-1-Hash davon nochmal gewesen. Und dann tippe ich schon ein, git checkout, also um mir den Stand wiederherzustellen, ne? 34AC2XY bla bla. Ne, ist ein bisschen unkomfortabel. Deswegen gibt es noch andere Typen von Referenzen in Git, und zwar Namen, sozusagen Pointer, benannte Referenzen, zum Beispiel Master. Wenn man zum Beispiel ein Standard Git Repository hat, wie das hier, also ich habe jetzt hier angefangen, habe drei Commits, bin gerade hier und irgendwie möchte ich diese Kette von Commits halt benennen können, ansprechen können, wenn ich mehrere davon hätte, wenn ich mehrere Branches zum Beispiel hätte. Und deswegen gibt es noch diese Namen. Wenn man angefangen hat, noch keine Branches hat, gibt es aber trotzdem schon einen Namen, das ist der Master, und der zeigt bei uns gerade hier drauf, auf diesem Commit. Es gibt noch einen weiteren Namen, der heißt Head. Das ist ein ganz, ganz lustiges Ding. Das zeigt immer auf den Commit, der gerade im Arbeitsverzeichnis aktuell da ist. Hier wäre es jetzt, nehmen wir mal an, Head würde auch hier drauf zeigen. Also würde unser Arbeitsverzeichnis diesen Commit enthalten. Man kann auch relative Referenzen bauen. Wen das interessiert, der sollte sich mal die Hilfe angucken, da gibt es irgendwie Tree Syntax, heißt das, Git Help Tree Syntax oder so. In der Git-Hilfe steht auf jeden Fall, wie man noch coolere Referenzen zusammen, Namen zusammenbauen kann, um Sachen zu erreichen. Das ist jetzt für den Anfang ein bisschen zu kompliziert. Aber ich kann dazu sagen, auch machen Master minus 1 oder Master tilde tilde 1 und würde den einen davor meinen. Oder einen davor. Okay, cool.
Also Namen sind im Prinzip nichts anderes als wie links auf dem Fallsystem. Mhm.
Genau. Ah ja, gute Analogie, danke. Mhm. Über diese Art und Weise kann ich auch Tags machen. Ja, um mein Dilemma zu entgehen, dass ich mir vorgestern hätte den SHA-1-Hash von meinem Supervisionsschalter, der gerade funktioniert hat, aufzuschreiben, könnte ich auch einen Lightweight-Tag machen, quasi mir einen Namen, der hier drauf zeigt und der heißt V1.0. Aber es geht noch. Genau, eigentlich ist es keine Liste, ich habe das vorhin schon kurz erwähnt. Sondern es ist ein Graph. Und ein Commit auch mehrere Kinder haben kann. Und ein Commit kann auch mehrere Parents haben. Das heißt, man könnte jetzt auch wieder hier zwei Teile machen, zu einem zusammen. Ich würde dazu was an die Tafel zeichnen. Wenn du drauf kannst, das Licht ein bisschen anmachen. Okay. Dann habe ich hier Commit 0, Commit 1. Eine magische Art und Weise dafür gesorgt, dass ich von diesem Versionsstand aus zwei Versionsstände gemacht habe. Und zwar eine magische Art und Weise ist ganz simpel. Ne? Ich habe einfach weitergearbeitet, einen neuen Versionsstand erzeugt und dann gesagt, ja, aber ich will jetzt nicht dran weiterarbeiten, ich gehe mal zu dem Versionsstand zurück und arbeite einfach da weiter. Wenn ich jetzt den neuen Versionsstand aufnehme, macht geht korrekterweise bei dem neuen Versionsstand natürlich auch den Parent von dem, ne? weil ich da von dem Versionsstand aus wieder angefangen habe zu arbeiten. So lande ich in der Situation, dass ich vielleicht mehrere Kinder habe. Das kann man jetzt auch weiterführen, ja. Also. So. Kann man das lesen? Also, gut genug? Der Stift ist ein bisschen ausgemügelt.
Der blaue ist besser.
Ja, der blaue ist besser. Sehr cool.
Der Stift zum Merge.
Ja,
das geht aber nicht. Nee, doch, 3 klar. Geht nicht, oder?
Doch, klar, das geht. Ja? Mag schon. Oder?
Ja, das geht. Ja, das geht. Okay, cool, was habe ich hier gemacht? So, ich habe mehrere Versionsstände gehabt und jetzt, weiß ich nicht, da ist meine Bachelorarbeit hier zum Beispiel. Hier habe ich habe ein, zwei schon geschrieben, hier habe ich die Einführung hinzugefügt und hier habe ich jetzt noch ein anderer Ansatz von Einführung, den ich aber später umgebaut habe zu Kapitel 9 und möchte das jetzt alles wieder zusammenfügen. Dabei entsteht dann logischerweise, wenn ich das wieder zusammengeführt habe, ein Commit-Objekt, was mehrere unterschiedliche Versionsstände als Väter hat, als Eltern. Dazu muss man jetzt wissen, das gibt sich keine Änderungen merkt, die man gemacht hat. Nein, es merkt sich immer den kompletten Dateistand und macht darüber halt den Hash. Das heißt, egal wie ich jetzt zu diesem Zustand CC hier gelangt bin, ich habe irgendwie quasi gesagt, ich möchte den Zustand jetzt speichern, aber Achtung, das ist ein spezielles Speichern, ich habe mehrere Felder. Und Git interessiert überhaupt gar nicht, wie ich das gemerged habe, welche Diffs oder so dabei entstanden sind. Das ist meine Aufgabe. Ich bin einfach hergegangen und habe mit Copy und Paste, bin erst wieder hierhin zurückgewechselt, habe mit Copy und Paste meine Änderungen genommen, bin dahin gewechselt, habe die da reingefügt und habe dann gesagt, so jetzt, das ist jetzt das Gemergte davon. Und dieser Commit enthält dann hoffentlich auch die Zusammenführung davon. Ich meine, es ist dem User überlassen. Wir haben nur gesagt, es sei die Zusammenführung.
Das mit zwei und mehr, das heißt ein Oktopus, ne?
Also das kann man machen, eben weil auch Git nicht interessiert, wie ich hier hingelangt bin. Also da werden auch nicht irgendwie. Also, das Kommandozeilen-Utility ist da so ein bisschen intelligent und kann einen ein bisschen mit automatischen Merges unter die Arme greifen. Dazu vielleicht später mehr. Aber ansonsten speichert Git halt einfach nur dumpf den Inhalt der Dateien zu einem bestimmten Stand. Man interessiert sich nicht so richtig dafür, wie das entstanden ist.
20 Minuten.
Ja, okay, cool. Hab ich. Hier vielleicht noch kurz das Detail mit diesem Namen. Wenn ich sowas mache, habe ich besser dafür gesorgt, dass ich hier irgendwie Namen habe, die da drauf zeigen. Test. So. Und hier, das hinterher ist wieder Master-Test, ist ausgestorben. Muss ich aber nicht. Ich kann auch immer mit dem SHA-1-Hash irgendwo hingehen. Aber ich habe besser Namen gemacht, weil das kompliziert ist.
Ich bin frei!
Ich chill. Alles aufgezeichnet.
Okay. Das war es prinzipiell zu der Versionsgeschichte. Genau. Hat jemand Fragen dazu? Ist irgendwie klar, wie ich jetzt Versionierung machen kann, theoretisch, vom Datenmodell her und gedanklich vor allem?
Ja. Also jetzt bei C2C3, da habe ich im Prinzip zwei Stände in zwei verschiedenen Verzeichnissen.
Ja genau, wenn ich hier, ne, die Analogie mit dem Verzeichnis old, wenn ich hier jetzt in meinem Arbeitsverzeichnis fertig 200 Verzeichnisse old 1 und old 2. Was dann macht's? Ja, und die hier hätten wieder Verzeichnis old, was, wenn ich da CD reinmache, komme ich hier hin und von da aus hier hin, ne?
Ja, aber ich habe auch, wenn ich jetzt, sag mal, ich schreibe zwei verschiedene Einführungen. Dann ist es auch mir selber zu überlassen, wie ich das wieder
zusammenfinde. Ja, genau. Das ist ganz wichtig. Also das muss, das interessiert das Tool hier überhaupt nicht.
Das ist nicht so wie bei SVN, dass er dann sagt, hier gibt es einen Konflikt oder so?
Doch, auch so. Mhm.
Sagt der, ja. Sagt er sagt, dass es einen Konflikt gibt, wenn diese Datei quasi in beiden Versionsständen hier, also wenn die hier unterschiedlich war. Das erkennt er auch wieder an dem SHA-1-Hash. Guter Einwurf, ja. Wenn der SHA-1-Hash einer Datei in dem Commit hier in diesen beiden unterschiedlich werden, dann sagt der Konflikt. Und dann fordert sich das Tool erst auf, das zu mergen. Aber die Intelligenz liegt eher im Kommandozeilen-Utility.
Also einen Konflikt kriegst du eigentlich über Subversion. Wenn du jetzt wenn in beiden Branches an der gleichen Zeile was geändert wurde, dann kann er das nicht automatisch zusammenführen. Oder bei einer Binärdatei reicht dann halt eben ein unterschiedliches Byte, dass er sagt, du musst das oder Treffen anfachen. Und ja, also bei Quellcode ist das schon eigentlich intelligent genug. Also die meisten Merges gehen einfach so durch und ergeben meistens auch noch was Sinnvolles. Also.
Klar. Ich könnte jetzt auch was ganz anderes reinführen. Ich könnte jetzt auch mal in C4, ich könnte sagen, das ist hier in das Merge, aber ich muss das nicht vereinigt haben. Ich könnte auch ein Kochrezept auf einmal da reingeschrieben haben.
Dass du das erzählst, ich bin jetzt gerade gekommen. Was ich mich mal gefragt habe, ist, wie speichert er das eigentlich, also wenn ich jetzt diesen Grafen weg habe, wie speichert er das eigentlich intern, wenn ich einen Checkout mache, von einer Checkout in meiner Logging-Datei, muss der dann in der gesamten Historie sich die Dateien zusammensuchen und ganz viel rumziehen, oder speichert er auch immer diesen aktuellen Stand als einen Block, den ich jetzt überprüft?
Ja, das habe ich vorhin gedacht, ich komme nochmal kurz darauf zurück. Hiermit bildet Git Verzeichnisse ab. Das ist eine Liste von Dateien, die in das Verzeichnis gehören, mit ihren SHA-1-Hashes und die Dateien. Und die werden zu einem Commit-Objekt zusammen. Oder ein Commit-Objekt erstellt, wird erstellt, was auf dem Root von dem Repository zeigt, also das Root-Tree-Objekt. Die können auch verkettet sein. Und Commit-Objekte werden so verkettet in einer einfachen Form. Ja, und dann, wenn du jetzt ein Checkout haben willst von einem bestimmten Commit, dann gibst du ja die SHA-1-ID an, das heißt, der muss nur ein Dictionary-Lookup machen bei den Commit-Objekten, sieht direkt, worauf zeigt das, auf welchem Tree, dann muss er ein Dictionary-Lookup bei den Tree-Objekten machen, da kriegt er dann die Blobs, die dazugehören, dann hat er irgendwo noch einen Blob, also Speicher, wo er
Aber da müssen wir den Block direkt zusammensuchen
praktisch. Ja, ist ja super einfach, ein Tree-Lookup-Tree, also bei einem, das ist ja ein Hash-Tree.
Aber sagst du das mal mit den Pack-Files nachher, oder?
Mit dem was?
Mit den Pack-Files, wie das funktioniert?
Pack-Files.
Pack-Files.
Ja.
Nein. Also, ja, also vielleicht muss man das auch noch mal kurz sagen. Also, du hast schon recht, der speichert ja bei jeder kleinen Änderung kriegst du ein neues Hash und prinzipiell, wenn du jetzt eine 2 Megabyte große Datei hast und machst eine Zahl Änderung, dann hast du danach 4 Megabyte in deinem Repository. Und es ist erstmal so, dass es geht, dass total unintelligent erstmal so ein Dateisystem klatscht, aber es gibt so einen Mechanismus, wenn es also zu viele einzelne lose Dateien gibt, dann werden die zusammengepackt. Und bei diesem Packen entsteht ein Packfile, da sind dann halt eben mehrere verschiedene Objekte drin und da werden auch Diffs gebildet und da wird dann auch gezippt und sonst was. Aber davon ist das erstmal losgelöst. Also man muss das sehen, es gibt diese Konzeptebene mit den Hashes und dann gibt es mal die Ebene, wie da tatsächlich gespeichert wird. Aber die ist schon intelligent, also man muss sich da jetzt keine Sorgen machen, das ist schon irgendwie effizient.
Ah, okay, aber dann fängt auch an, die Sachen irgendwie so zu speichern, dass er versucht, wahrscheinlich die neueste Version
dann leicht zugreifbar zu machen und die ältesten Versionen, die dauern ein bisschen länger. Aber das sind so Details, also die sind für die Konzepte nicht so wichtig eigentlich.
Ja. Denke ich. Also, ja.
Scheiße. Also im Wesentlichen, wenn man jetzt einen Linux-Kernel auscheckt, dann hat man da normalerweise in dem Verzeichnis vielleicht zwei große Pack-Files und nicht jetzt 100 Millionen kleine einzelne Objekte.
Dann kann ich den Konsolen elektronisch verfallen. Viel besser, ne?
Okay, cool.
Wie manipuliere ich ein Git? Repository mit dem Git-Kommandozeilen-Tool Git. Das gibt es für Windows von MSYS. Kann man später an der Tafel lesen, wenn man es wieder lesen kann. Und für Linux kann man das einfach installieren. Natürlich mit apt-get install Git. Wenn das nicht geht, dann ist das wichtigste. War ein Scherz. Okay. Das Kommandozeilen-Tool Git kann eigentlich alles, was man braucht, um das Repository zu manipulieren. Die wichtigsten Kommandos da wären irgendwie git init, um ein neues Repository zu machen. Ja, add und commit in Tandem, um einen neuen Versionsstand zu erzeugen. Reset ist ganz cool, damit kann man auf einen bestimmten Commit zurückgehen. Mit seinem aktuellen Arbeitsverzeichnis. MV ist Move, Remove ist eine Datei löschen. Log, damit kann man sehen, was bisher passiert ist. Und Status, wie ist der aktuelle Status? Ich führe das auch mal vor. Die Kommandos zum Manipulieren von Branches und so kommen später bei Branches. Okay. So, ich habe hier ein Verzeichnis gemacht. Wo ich jetzt irgendwie ein bisschen Arbeit drin mache. Verdammt. Da machen wir was frei. So. Ich habe hier zwei Dateien erzeugt. Natürlich nur eine, work.txt, in der steht irgendwie work. Jetzt möchte ich vielleicht was daran verändern, aber eigentlich ist das, was ich gerade gemacht habe, schon ziemlich geil. So. Und deswegen möchte ich das vielleicht für später nochmal haben. Also mal zum Beispiel ein Git Repository, Git init, bam, fertig. So. Mal gucken, was hier los ist, der aktuelle Stand mit Git Status. So, das ist ein leeres Git Repository. Und es sagt mir, dass hier zwei Untracked Tiles drin sind. Genau. Jetzt muss man erstmal die Dateien, die Git managen soll, aufnehmen in Git. Erstmal dem Index hinzuzufügen. Und damit Git Bescheid weiß, dass es die Dateien gibt irgendwie. Also sieht zwar, dass es die gibt, aber vielleicht sollen die ja gar nicht gemanagt werden, weil es das Output von irgendeinem Kompilationsprozess ist oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir Git immer explizit die Dateien nennen, die gemanagt werden sollen. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Was machen wir mal? So, gucken, was jetzt wieder los ist hier. Okay, jetzt sieht man, dass sich das hier ein bisschen geändert. Vorher hat er mir so eine Liste. Genau, er sagt mir erstmal, auf welchem Branch bin ich. Also, hier auf dem Bild an der Tafel kann man ja, habe ich ja quasi einmal die Historie aufgesplittet. Und dabei haben sich diese zwei unterschiedlichen Läufe, nennt man halt Branch irgendwie. Das ist ein Branch, das ist ein Branch. Aber ich denke mal, jeder von euch sollte sowas kennen. Ne? Okay, cool. Ja, genau. Er sagt mir erstmal, auf welchem Branch ich bin. Hier hat er noch gesagt, dass die Dateien untracked sind. Das geht ja die quasi nicht kennt. Und hier sagt er jetzt, ja, hier ist das, was ich jetzt committen soll. Das ist quasi im Index, was der nächste Versionsstand wird. Zwei neue Dateien. Okay, und er gibt mir noch den netten Tipp, dass ich, wie ich die wieder unstagen kann. Gibt's ja nett, es gibt dann immer so freundliche Hilfen. Okay, jetzt können wir, achso genau. So, Gitlog sollte jetzt zeigen, Gitlog sagt gar nichts. Git macht keine Versionsstände. Dann machen wir mal den ersten Versionsstand mit Git Commit. Das öffnet automatisch den Standard-Editor, den ihr eingestellt habt. Und bietet einem an, eine Commit-Message zu schreiben. Die muss man auch schreiben, weil Git sonst sagt, nee, ich committe das nicht ohne eine Nachricht. Das ist voll cool, damit man immer noch hinterher sehen kann, was man oder vielleicht andere Leute da jetzt bei der Änderung gemacht haben. Es gibt Versionierungssysteme, die erlauben einem das durchaus. Oder die meckern nicht groß rum, wenn man leere Messages angibt. Das ist immer ganz schlecht. Immer schön eine Message eingeben. Okay, das funktioniert. So, damit habe ich jetzt ein Commit-Objekt erzeugt, was halt so ein, was halt sich jetzt mein Verzeichnis-Layout gespeichert hat. Das war ja dann ein Tree-Objekt und nur zwei Dateien, Blobs, Drittchen, Work und Work.
Davon hast du das war nur du was und niemand anders.
Genau. Hier zeigt er mir den Hash von dem Commit-Objekt an, den Autor. Ich habe das bei mir global konfiguriert schon, das ist mein Name und meine E-Mail-Adresse halt. Deswegen muss ich das nicht irgendwie manuell noch angeben. Und die Nachricht halt, die ist am Work, steht jetzt im Log. Okay, cool. Git Status sagt Working Directory Clean, das heißt, es ist so wie der aktuelle Head oder der Stand quasi, auf dem wir uns befinden, der neueste Commit in dem aktuellen Branch entspricht dem Working Directory. Das meint er mit Working Directory Clean. Das ist also alles aufgezeichnet. Okay, damit hätten wir die wichtigsten Kommandos schon mal durch. Ich mache jetzt nochmal ein kleines Beispiel für Git Reset. Damit kann ich, wie gesagt, zurückgehen auf einen bestimmten Stand, indem ich den SHA-1-Hash oder einen Namen davon angebe oder indem ich eine relative Referenz habe, also hier SHA-1-Hash zum Beispiel. Und dann wäre die Syntax noch, dass ich Strich-Strich machen kann und eine einzelne Datei nur angebe, falls ich nur eine einzelne Datei zurückversetzen will. Ich ändere jetzt mal was an der Datei work.txt. Git Status wird mir auch sagen, dass sie modifiziert wurde. Ich könnte die jetzt mit git add in den Index hinzufügen und dann wieder mit git commit committen. Ich kann übrigens auch, das sagt Git hier netterweise, git commit minus a schreiben, dann muss ich spalten mir das add. Alle Dateien, die schon einmal bekannt waren und sich verändert haben, werden dann automatisch gemeldet. Okay. Aber ich weiß ganz genau, dass ich gerade Mist gebaut habe und ich will einfach jetzt den aktuellen Stand wieder zurück. Ich will einfach den aktuellen Stand oder den Stand, den ich gespeichert habe von work.txt wieder haben. Der letzte Stand heißt head, das ist der Pointer, der mir auf den letzten Stand zeigt. Strich für das, um Dateifahrt angeben zu können. dann den Dateinamen. Das ist ein bisschen kompliziert, braucht man halt häufiger mal, dass man direkt schon weiß, ich habe Mist gebaut und will das auch jetzt im nächsten Commit gar nicht drin haben, die Änderungen sollen einfach weg.
Kannst du mal Git Status machen?
Warum hat er das nicht gemacht?
Weil eigentlich ist das Checkout, ne? Nicht reset. Ja, das könnte gehen.
Das geht auch mit Checkout, ne?
Ja, das sagt er ja eigentlich sogar in der Hilfe, ne? Er sagt ja, geht Checkout, minus falsch, du bist gerade stehen, du bist Working Directory.
Ja, stimmt, du musst mit Git Checkout machen.
Ja, mit Reset geht's auch irgendwie, glaube ich. Weiß ich nicht. Aber.
Ja, Reset ist halt eigentlich nur auf der Linie, um mitzuverweisen.
Du kannst auch einzelne Dateipfade, ich benutze das immer meine
Ja, kann man jetzt mal, das ist mehr nicht dafür.
Okay, das muss man nicht. Muss man sich irgendwie merken, dann nehmen wir das Checkout statt Reset. Das muss man sich irgendwie merken, weil wenn man gerade von anderen Versionierungssystemen kommt, da heißt das Revert das Kommando, um eine Datei, um einen Dateistand oder Änderungen rückgängig zu machen. Revert macht das ganz anderes in Git. Das macht nämlich einen Commit rückgängig, erzeugt dabei aber ein neues Commit-Objekt. Okay, kommen wir zu Branches. Ich bin schon mal drauf eingegangen. Dass es Pointer gibt, die halt auf Commits zeigen oder Referenzen. Und ja, ein Branch ist jetzt eigentlich nichts weiter so als so ein Name auf dem Commit. Ich kann auch ganz viele Namen auf denselben Commit haben. Man hat das hier zum Beispiel Head, der immer auf den letzten Stand sozusagen zeigt. Und den Master Branch, die zeigen auch dasselbe. Das ist häufig so, wenn man gerade erst committed hat und dann sagt, nothing to commit, no changes. Ich muss nicht unbedingt jetzt hier ein anderes Kind commit haben, um das Branch zu nennen. Dieser Name reicht, aber üblicherweise hat man den Fall, den ich hier an der Tafel aufgezeichnet habe, dass ich das, dass ich halt, dafür gesorgt habe, indem ich von einem Stand aus mehrere unterschiedliche Versionsstände erzeugt habe. Solche Subketten von Commits, wenn man das jetzt hier nicht direkt weiter zusammenführt, sondern hier so weiterführt. Solche Subketten von Commits wären dann nennt man häufig Branches so in einem Versionierungskontrollsystem Talk Language. Okay. Und aber so ein Git Branch impliziert immer, dass man noch einen Namen hat, der irgendwo da drauf zeigt. Weil, wie eingangs erwähnt, ist es immer nur ein Stand in dem aktuellen Arbeitsverzeichnis und wenn der Stand, der da gerade drin ist, der hier ist, könnte ich nicht auf den hier kommen, ohne den Show-on-Hash einzugeben. Mit Git Checkout den Show-on-Hash. Deswegen ist so ein Branch immer ein Name, der auf quasi ein Commit zeigt. Okay. War das zu kompliziert? Kann man das verstehen? Jetzt haben wir mehrere von diesen Commit-Histories, die benannt sind und die
vielleicht sollte man noch erwähnen, also
irgendwie miteinander verkettet sind.
Hier der Master wandert mit, ne? Wenn du da Commit bist eigentlich.
Ja, eigentlich ist zu sagen, dass das Master auf einen Commit zeigt, ist doch eher verwirrend für die meisten Fälle.
Warum?
Oder? Nee, Head zeigt doch immer auf einen Commit.
Head zeigt immer auf einen Commit, Master zeigt auch. Head ist auch ein Name, der zeigt dann mal auf den letzten Commit, dem das Arbeitsverzeichnis
entspricht. Ja, und dieses Bild da ist schöner, weil Animator ist ja andersrum.
Also wenn ich jetzt hier, der aktuelle Zustand hier wäre, ich bin auf dem Branch Master oder eigentlich ich sollte auf dem Branch Master sein und mein Arbeitsverzeichnis entspricht dem Versionsstand. Das muss aber auch nicht unbedingt sein, weil ich noch lokale Änderungen, die ich nicht in den Index gepackt habe, gemacht haben kann. Deswegen kann mein Arbeitsverzeichnis auch nicht dem Stand hier entsprechen. Aber das wäre dann der. Ja. Und der sagt. Und wenn ich jetzt einen Commit mache, dann wird Wenn ich an dieser Stelle Commit sagen würde, dann würde hier mit meinen Änderungen, dann würde hier ein neues Ding aufgehen, also ein neuer Commit zeigen kommen. Head wird da drauf gemoved, das ist immer so, wenn ich einen Commit mache.
Hm. Aber Master auch.
Und Master auch, genau. Der Pointer auf den aktuellen Branch wird auch mitbewegt.
Ich glaube, vielleicht ist es wichtig, da zu erwähnen, der Head ist eigentlich so immer, den man verwenden kann, wenn man irgendwas machen will, eine History zurückgehen oder sonstiges. Weißt du? Zum Beispiel der Master, also hier heißt er jetzt Master, aber man kann ihn auch umbenennen. Und Head ist quasi, was man immer eingeben kann, immer verwenden kann. So ein Synonym für immer den Kopf.
Ja, es gibt ja noch Detached Head. Wenn du jetzt einen anderen Checkout machst, der zurückliegt in der History, dann wäre der Master Branch, würde dann ja auf dem letzten Commit bleiben, wo Master committed wurde. Dann würde Git dich auch warnen, dass du jetzt im Detached Head Mode bist oder so, weil es dann halt eben für den Knoten eigentlich noch keinen Namen gibt.
Genau.
Hm. Ja. Da muss
man. Das ist eigentlich ein Synonym einfach für den. Ja, in welchem Branch.
Es gibt aber auch mehrere Heads.
Also, du wechselst ja dann den Head aus. Nee.
Also wie gesagt, ja. Head zeigt immer auf den, auf den, auf den letzten Stand, dem, dass wir, dem der aktuelle Arbeitspfad oder das aktuelle Arbeitsverzeichnis entsprechen sollte.
Ja, also man kann das
Head sein. Genau, man kann jetzt. Aber du kannst zum Beispiel nicht zu einem Head checkouten.
Ja, ja klar.
Weil dein aktueller Checkout dem Head entsprechen sollte. Ja. Du kannst diesen Namen benutzen, um relative Angaben zu machen. Das ist das cool. Aber da komme ich gleich später dazu, wo mir die Zeit wahrscheinlich fehlt. Mit git diff kann ich sozusagen Head minus 1 ausschreiben.
Ja, genau, wie so oft
soll ich das halt machen. Ich habe schon mal kurz gedacht. Ja. Okay, ja, weiter zu Branches. Haben wir schon durchgekaut. Das sind Commits mit mehreren Kindern. Beziehungsweise die fangen da an bei Commits mit mehreren Kindern. Üblicherweise muss aber nicht, weil es eigentlich nur Pointer sind. Ne? Also in Git sind es nur Pointer, aber was wir üblicherweise unter einem Branch verstehen, ist, wenn das hier auseinandergegangen ist. Das kann ich mit mehreren Kindern. Kommandos zur Verwaltung von Branches sind, da haben wir jetzt auch schon ein bisschen angegangen, Checkout, aber viel wichtiger ist Branch. Mit Git Branch kann man Branche erstellen. Also neue Namen quasi erzeugen, alle Branches auflisten, die es gibt und auch welche löschen. Mit Branch Checkout kann ich den Head manipulieren. Oder quasi der Commit, der in meinem Arbeitsverzeichnis aktuell ist, manipulieren. Jo, und dann, ich habe schon mal kurz gesagt, dass es bei Git auch entfernte Repositories gibt. Wenn man jetzt Branches von einem anderen Server haben will oder von jemand anderem und die Git entsprechend so konfiguriert hat oder sein Repository, kann man mit dem Checkout-Kommando auch entfernte Branches zu sich holen. Ja. Und daran rumarbeiten. Das Git Branch-Kommando. Git Branch zeigt mir gerade an, auf welchem Branch ich bin. Normalerweise, wenn man ein neues Git Repository gemacht hat, ist man immer auf dem Master Branch. Okay, genau, mit Git. Machen wir erstmal ein bisschen Arbeit.
Gut. Minus H end.
Geht erstmal alle Dateien hinzufügen. Und jetzt mache ich einen neuen Branch irgendwie, Better Work. Git Branch, wenn ich es einfach so aufrufe, zeige ich mir wieder, auf welchem Branch ich bin und jetzt auf einmal noch den anderen Branch, den es gibt in meinem Repository. Also prinzipiell zeige ich Git Branch, wenn ich es aufrufe, alle Namen, die mir lokal in meinem Repository bekannt sind, an. Ich kann auf diesen Branch wechseln. Indem ich Git Checkout angebe und dann den Branch-Namen. Dann werden alle Dateien im Arbeitsverzeichnis ausgewechselt während des Kommandos gegen, so wie sie zu dem Versionsstand waren, der dadurch beschrieben wird, auf den der Name zeigt. Mhm. So. Machen wir mal eine Änderung hier in dem Branch. Und nehmen die auf. Okay, cool. Genau. So. Jetzt habe ich irgendwie diese Branch-Situation hergestellt, ein bisschen wie an der Tafel. Nur. Dass unser Repo so aussieht, Master zeigt, da habe ich nichts geändert, zeigt auf diesen Commit hier. Und dann, ich zeichne das jetzt mal versetzt nach oben, eigentlich hat er immer noch eine Liste. Dann habe ich den New Work, hieß der, ne? New Work Namen, der zeigt auf diesen Commit hier. Ich könnte jetzt auch wieder auf Master zurückwandern. Noch mal eine Änderung machen. Okay. Jetzt habe ich eine Situation, dass ich tatsächlich zwei parallel laufende Entwicklungsstände habe. Genau, und in dem aktuellen Szenario ist jetzt Master hier drauf gewandert. Master, Head übrigens auch, den sollte man nicht vergessen. So, auf dieses Commit-Objekt. Wir können uns jetzt die Dateieninhalte nochmal angucken. Ich glaube, darauf kann man verzichten. Das glaubt mir, dass wenn ich jetzt Checkout New Work mache, dass in der einen Datei das eine steht und ich wieder auf Master zurückgehe, dass da Other Change entsteht. Ne? Wie man einen Branch löscht, zeige ich jetzt nicht, weil ich die gleich noch benutzen möchte. Okay, dann ist jetzt, wie man einen Branch erstellt, wie man die Branche auflistet und wie man zwischen Branches wechselt. Muss ich dazu noch was erklären oder glaubt ihr da was einsetzen zu können auch? Cool. Gehen wir mal weiter. Es gibt hier so voll das coole Kommandozeilen-Utility. Eigentlich hatte ich geplant, das später zu zeigen, aber. Besser mache ich das jetzt schon.
Windows All?
Ja, genau. Zeilen, grafische Utility. Das sieht ein bisschen schrottig aus, aber das kann ich nur empfehlen. So, wenn man länger mit Git arbeitet, nutzt man das, glaube ich, relativ häufig, um sich so einen schnellen Überblick zu verschaffen, was hier passiert ist. Wir können das Tafelbild erkennen. Ja, die zwei initialen Commits. Und jetzt habe ich hier von dem einen Commit angefangen. Von da aus unterschiedliche paar Versionsstände, aber vom selben Stand aus zu erzeugen, also glaube ich, parallel laufende Versionen. Man kann das hier relativ schlecht erkennen, aber man gewöhnt sich an das User Interface und wenn man das, diese Grafiken mal gut interpretieren kann, gibt einem das auf jeden Fall den super Überblick, was es jetzt alles gibt. Es kann auch anzeigen, auf was die Namen von entfernten Repositories so zeigen, dann kann man immer sehen, wo bin ich gerade, bei welchem Stand sind meine Freunde. Was auch ganz praktisch ist hier, kann man sehen, hier unten, was sich verändert hat in einem Commit. und direkt den kompletten Diff durchscrollen. Also hier sieht man für alle Dateien den Diff in dem Fenster. Also wenn man sich mal angucken will, was der Kollege da letztens gemacht hat, wenn er irgendwas geändert hat und das quasi in unseren GitHub-Repository gekickt hat, dann kann man hier einfach durchscrollen, so, ah, ne, das denn, das ist der, was man kann. Branches auch wieder zusammenführen. Das geht mit Git Merge und dabei entsteht halt ein Commit mit zwei oder mehr Eltern, wie schon gesagt. Ich benutze das Merge-Kommando nie. Kann das jemand auswendig? Oder muss ich jetzt nachgucken? Ich kann einfach den Branch, mit dem ich mergen will, angeben. Ne?
Genau.
Nee, brauchst nicht.
Einfach so ein bisschen schon im Master. Achso.
Ja. Indem ich Git Merge und dann den Branch, mit dem ich Merge Commit angebe, erzeuge ich ein Merge Commit, also so ein Commit mit mehreren Eltern auf dem Branch, auf dem ich gerade bin, da ich jetzt auf Master bin, ist, was wir dann erzeugen, dann quasi, was der Master Pointer und der Head Pointer dann hier drauf zeigen. Es ist wichtig, dass New Work immer noch hier drauf zeichnen. Man könnte auch von hier aus jetzt nochmal weiterarbeiten mit anderen Zeug. Und von da aus immer, man kann beliebig verzweigen und beliebig wieder zusammenführen. Das Problem nur ist, dass wir hier einen Merge-Konflikt haben. Das kann er nicht automatisch mergen. Was er nämlich noch ver... Also Git hat jetzt das Problem, okay, ich habe zwar zwei Eltern, aber welche Dateien nehme ich jetzt hier in dem resultierenden Commit? Wenn hier ganz unterschiedliche Dateien nur drin sind in diesen Commits oder gleiche Dateien, die aber auch den gleichen Inhalt haben, ist das kein Problem. Aber faktisch, wenn die den gleichen Inhalt haben, ist es sozusagen eine Datei. Und dann ist es klar, dieselbe Datei kommt hier in den nächsten Commit. Wenn die nur in einem von beiden vorhanden ist, ist eigentlich auch klar, wir wollen das zusammenführen, dann nehmen nur die eine und fügt die hier hinzu. Wenn jetzt ich an Dateien Änderungen gemacht habe, mit demselben Namen Änderungen gemacht habe, in diesen zwei Commits, was ich gemacht habe, und ich will das mergen, dann weiß Git nicht, welche Dateistand er jetzt nehmen soll für das nächste. Und ich muss ihm das irgendwie sagen. Eigentlich muss ich Git das gar nicht sagen, ich muss den neuen Dateistand manuell selber erzeugen.
Hast du denn jetzt schon den Commit C4? Der ist jetzt eigentlich noch nicht angelegt, ne?
Ja, da arbeiten wir gerade dran.
Genau. Also er wird drauf zeigen, sobald du committest, ne, glaube ich dann.
Genau. So. Wenn ich jetzt mal in die UTXT reingucke, die von beiden, in beiden Revisionen, von denen ich die Merge geändert wurde, dann sieht man hier so einen blöden Diff-Mist drin. Ja. So, ich kann das jetzt mal manuell mergen. Hier, das sind in Diff-Format einfach die beiden Dateien, die beiden konfliktierenden Änderungen. Ja. Und ich habe das jetzt manuell so, sage ich, der Content sieht jetzt so aus in der zusammengeführten Version. Ich füge das mit git-add zum Index hinzu. Und wenn ich jetzt Commit mache, dann erzeuge ich einen Merge-Commit. Das sagt er auch, genau, bla bla, ich komme mit dem Merge. Und welche Konflikte ich gelöst habe, schreibt er mir auch automatisch schon in die Konflikt-Message. Nee, Commit Message, so, ich möchte nicht, da steht ja schon Text, so, die ist nicht leer, ich möchte den nicht ändern, ich nehme dann einfach so, fertig. So, dann gehen wir mal zu GitK, um wieder einen Überblick zu bekommen. Ja, und jetzt sieht man, dass das hier auch passiert ist. Jetzt habe ich die Arbeit zusammengefangen.
Das war so viel, ja, das war so viel, ja. Das ist so viel geiler, ich glaube, das ist ein Flirten.
Genau. Das ist relativ einfach hier zu merchen. Und das wird noch geiler, wenn ich gleich noch die Zeit dazu habe, dann zeige ich euch noch, wie man ein Git-Kommando, mit dem man einen automatischen grafischen Diff-Editor starten kann für alle konfliktären Dateien. Und wenn man Speichern drückt und schließt, dann geht sofort das nächste auf. Dann kann man im Turbo-Modus durchmerchen. Es sei aber hierzu gesagt, dass wenn die Änderungen an den Dateien, die ihr gemacht habt, nicht dieselben Zeilen betreffen, dann kann Git auch automatisch raten, wie die Änderungen wohl zusammenpassen. Wenn es sich sicher ist, dass es passen könnte, dann macht das das auch automatisch. Das heißt, wenn ich jetzt angenommen meine Masterarbeit, ja, hat unterschiedliche Dateien für unterschiedliche Kapitel und ich habe wirklich in der Introduction.odt und in der Endkapitel.odt nur geändert und ich merge dann, dann macht Git auch das vollständig automatisch.
Kann der ODT-Dateien mergen schon automatisch?
Wenn man das Coole ist, dieses automatische Mergen, wenn es um den Inhalt geht, der Datei, funktioniert halt mit Textdateien, XML-Dateien sind Textdateien, und das funktioniert hin und wieder relativ gut. Man sollte sich aber schon angucken, was er davor hat. Ich merge gelegentlich Visual Studio Projektdateien, das sind XMLs, automatisch mergen. Und damit sieht man relativ gute Ergebnisse. Wenn man was kaputt geht, fixt Visual Studio das XML auch selber beim Laden. Weil irgendwelche Zeilen sich auf einmal dupliziert haben. Das kann halt passieren.
Okay.
Ich kann übrigens alles mergen, was irgendwie. Also ich kann auch hier SHA-1-Hashes angeben, mit denen ich mergen muss. Das müssen nicht unbedingt andere Branch-Namen sein. Okay. Oh, das ist mein Lieblingsthema. Ich weiß schon die ganze Zeit nicht, wie ich das richtig erklären soll, aber das ist relativ advanced. Ja, Git Rebase. Ich habe hier in GitK jetzt so eine schöne History und das kann relativ eklig aussehen, wenn man viel mergt, wenn man eine Anwendung geschrieben hat oder wenn man irgendwie was einen großen Text schreibt und jeder Autor schreibt ein Kapitel oder so und man mergt das, dann hat man hinterher ganz viele Dinge, die hier irgendwie auseinandergehen und wieder zusammengehen. Und man kann das auch cooler hinkriegen, zum Beispiel mit Rebase. Was Git Rebase macht, ist hier in dieser schönen Grafik, die ich straight aus der Manpage kopiert habe, erklärt. Ja, wir haben die Situation, wie sie vorhin auch schon an der Tafel war. Der Head interessiert uns gerade mal nicht. Ich habe prinzipiell mehrere. So ähnlich. Ich habe mehrere parallel laufende Versionsstränge und ich habe an beiden schon entwickelt. Und ich will jetzt, was es so aussieht, als hätte ich meine Entwicklung nicht bei E angefangen, sondern hier auf dem letzten Commit vom Master. Wann kommt das vor? Ne, wenn man parallel mit mehreren Leuten zusammen an Software entwickelt, die anderen Leute können halt auch einfach von meiner History abbranchen und ich kann deren Branches genauso reinmergen wieder. Also wenn ich jetzt Projektleiter bin von einem riesen Repository so und habe ganz viele Leute, die sich ihren eigenen Branch machen, ihr Feature da rein entwickeln und hinterher ankommen soll, ich bin fertig, merge mir jetzt meinen Branch da rein, dann habe ich möglicherweise sehr viel Arbeit, weil ich die Änderungen, die hier zwischen passiert sind, also vielleicht sind die konfliktär hier irgendwie und ich muss das anpassen, Und hinterher habe ich dann auch, wenn mir 10 Entwickler, die bei E angefangen haben, alle ihren Branch schicken, habe ich da so eine Krake, die ich dann wieder zusammenfüllen muss. Das ist relativ blöd. Also kann jeder Entwickler, bevor er seinen Feature-Branch abgibt, kann er einmal Git Rebase machen. Das ist voll das geile Kommando. Was jetzt passiert ist, ich bin auf dem Topic-Branch, sage irgendwie Git Rebase Master und dann nimmt Git sich diese Commits einzeln, guckt sich, nimmt dieses Diff-Tool und rechnet zeilenweise die Unterschiede aus, die zwischen den Dateien dieser Stände passiert sind. Also dieses Diff-Kommandozeilen-Utility, was vorhin auch diesen Patch, den ich editiert habe, zu dem gemerchten Stand ausgegeben hat. Ihr kennt das sicher alle, oder? Ja. Ja, okay. Nimmt sich die einzelnen Patch-Sets tatsächlich, die hier zwischen entstanden sind, was geht sonst gar nicht interessiert, weil es ja immer nur wirklich die Dateidaten komplett speichert, wechselt auf, macht intern sozusagen einen Checkout auf Master, dann sitzt unser Repository hier bei G und dann bemüht das wirklich die Patch-Utility und sagt so, Patch zwischen A und B, appliziere jetzt auf dieselbe Datei, aber wie der Stand bei G war. Und dann macht das das für alle Patch-Sets, die es hat, wenn zwischen ihr zwei Revisionen entsteht halt ein Patch-Set, wendet die schön auf die Dateien an. Wenn es keine konfliktären Entwicklungen gab, funktioniert das alles ganz geil, dann sieht es so aus, als hätte ich meine Arbeit auf G angefangen und G ist auch gerade der aktuelle Stand, dann schicke ich das dem Typen, der meine, also, oder genau, ich bin jetzt Entwickler und jetzt bin ich wieder Projektleiter, ich bekomme halt sowas. Ja, und wenn ich das jetzt rein merge in meine History, in die globale Projekt-History sozusagen, auf den Projekt-Master, wo hinterher alle Entwicklungen drin landen, brauche ich kein Merge-Commit. Das sieht einfach so aus, als hätte der Entwickler hier die Zeitreihe weitergeführt. Und ein anderer, ne? Und wenn die Entwickler das nach und nach so machen und ihr es euch abgeben, sieht das immer so aus, als hätten die nach und nach bloß ihre Features eingefügt. Das sieht viel schöner aus. Im Zuge dessen, wenn man sowas macht wie Rebase, kann man das auch interaktiv machen. Und das ist jetzt richtig cool. Da kann man nämlich die Commits hinterher noch frei bearbeiten. Man kann auch alle diese Commits zusammenfassen zu einem. Das ist total geil. Wenn ich jetzt wieder Entwickler bin, ein Feature entwickle, dann möchte ich alle meine ich bin so ein nervöser Kerl und auch hyperaktiv. Ich brauche immer was zu meinen Fingern zu tun. Also wenn ich gerade eine Zeile geschrieben habe, nachdenke und gerade nicht weiß, was ich machen soll, dann committe ich das einfach auch schon. Ja, sodass ich vielleicht in 10 Minuten 20 Commits hinkriege. Das ist ein bisschen viel, aber es ist auch cool, wenn man viel committet, weil man dann selber einfacher Fehler finden kann. Auf einmal ist ein Fehler da, man kann zwischen den ganzen Ständen wechseln, das nochmal ausprobieren, war er da schon da, ist er da schlimmer geworden oder so und hat generell für sich selber eine coole Übersicht, aber hinterher ist die Gesamt-Commit-History von dem Projekt ist total unübersichtlich. So. Und jetzt kann ich, wenn ich ein Rebase mache, ich schreibe dann git rebase-i master, interaktiven Rebase machen, wo er mir anbietet, die Commits hier zusammenzupacken, zum Beispiel auch. Das habe ich, pack A und B und C zusammen, gebe dem neuen eine neue Commit-Message und dann sehe ich das nur aus, als würde hier ein Commit draufkommen. Wenn man das so in einem Integrator-Modell so macht, dass jeder Entwickler seinen Feature-Branch, den er mir geben möchte, vorher so zusammenpacken muss zu nur einem Commit, dann kann ich auf dem Hauptentwicklungszweig von dem Produkt quasi immer pro Feature einen Commit drauf machen. Das sieht schön alles ordentlich und neat aus. Das ist total cool.
Das Rebase geht auch in die andere Richtung, ne? Dass ich theoretisch sage, ich habe das Ergebnis, wie wir es unten haben, und ich mache jetzt ein Rebase wieder auf E und er baut mir dann dementsprechend die Bäume wieder auf. Geht das auch?
Ja, ein bisschen geht
auch. Angenommen, ich habe da irgendwann eine lauffähige Version gehabt, möchte dann einen Tag rausmachen und dann möchte ich das wieder trennen.
Du willst so tun, als wenn du vor 4 Wochen angefangen hättest, Fahrrad.
Ja. Das ist ja auch schön. Ich bin ein Kuba-Chef. Also, es geht.
Ich habe schon 2009 mit dem Feature angefangen.
Das ist eine Zelle, da ist hier. Das
geht. Geht das auch nicht anders?
Ticketsystem.
Ja, man verstrickt sich dann sehr schnell. Also,
ja, das glaube ich, ja. Aber es
gibt noch so einen Rettungsmechanismus, da gibt es noch Git-Redflock, da kannst du dann sehen, was du auch gemacht hast in letzter Zeit.
Ja, das nochmal.
Ich muss mal nehmen.
Macht Spaß, also. Das ist cool.
Das
die gemacht hat, war gut für ein cooles Rebate.
Ah, ja. Das ist nur verschollen. Oh, das ist gut. So. Es gibt zwei. Und ich hatte genommen. Das eine.
Ach, das macht nicht das andere.
Okay, ich hab's
erst auf das andere gut.
Dann müsste das andere. Ist das ein anderer gut? Das wäre auch einfach kaufen. Ja. Kannst du auch mal nehmen. Das war der Link von mir. Das ist ein.
Ich denke, dass wir auch was aufmachen. Ist ein Griff, ist ein Griff.
Hobbit, kann ich reden.
Sind aber auch so viele da?
Nein, das ist Hobbit.
Okay.
Das wäre gut heute. Also, es gibt noch ein anderes von Aureli und das fand ich total gut.
Ah, die sind jetzt mal das so gut.
Nur da dran.
Genau.
Kannst du das auch nicht tun, zum Zerfassen zu landen? Also, das hier habe ich. Mach ich mal. Nicht mhm. Auch das.
Nee, den vielleicht. Den kann ich nicht
arbeiten.
Mhm.
Ich muss das mal.
Ich bin auch CM, war das das?
Ja.
Da kann ich mal einen Arm ausgehen.
Wozu wir sind?
Cool. Ich habe jetzt mal noch einen zweiten Branch gemacht, so neben, oder noch einen dritten halt, wo ich einfach, den habe ich einfach mal von hier unten angefangen, so direkt vom Anfang, und habe da eine Datei erstellt, die heißt google.txt, und habe schon mal committed. Ich war aber so blöd und habe keinen Inhalt reingemacht, das ist halt leer irgendwie. Und im nächsten habe dann Inhalt zugemacht, klar, und habe die jetzt im nächsten Commit dabei hinzugefügt. So, und jetzt möchte ich das gerne auf den Hauptmaster haben, der vielleicht bei jemand anderem auch im Repository liegt. Und möchte vor allem erstmal diese beiden Commits, die ich da gemacht habe, zusammenfügen. Aber es soll hinterher auch so aussehen, als hätte ich von dem aktuellen Stand von Master an gearbeitet. Also mache ich Git Rebase Interactive. Das ist voll cool. Habe ich schon mal gesagt, muss man sich merken. Master. Ich möchte meinen aktuellen Branch, auf, in dem ich bin. Ich bin halt in dem New Branch. Sieht man hier auch bei Git Care, weil der schwarz, fett schwarz ist. Ja. So, dann macht er mir wieder meinen Default Editor auf. Das ist eigentlich schon relativ gut erklärt. Ich sehe jetzt die Commit-History von wo ich aktuell war, rückwärts. Also das ist der Head von meinem New Branch. Das ist der Commit davor. Und es geht halt von meinem Head vom aktuellen Branch bis zu dem, wo die Branche auseinandergegangen sind. Also ja, ich betrachte also genau den Commit, bis zu, wo es hier auseinandergegangen ist. Weil es um die geht, die beiden möchte ich gerne quasi hier drauf schieben. So. Pick bedeutet, dass der Commit genommen wird. Ich kann die Zeile auch löschen, dann wird er überhaupt ganz rausgelassen, als hätte es den nie gegeben. Wenn ich da Revert hinschreibe oder R, dann kann ich die Commit-Message ändern. Wenn ich Edit eintrage, dann kann ich so ähnlich wie bei Merge nochmal Änderungen an den Dateien machen und das nochmal committen quasi. Da kann ich nachträglich einen Commit verändern. Und ach Quatsch, den wollen wir haben. Wenn ich Squash hinschreibe oder Abkürzungen mit Ash, dann werden diese mit dieser Commit mit dem vorherigen Commit zusammengeführt. Das ist, was ich gerade haben möchte. FixUp steht ja da. FixUp ist so ähnlich, macht nur, dass die Log-Message wegkommt. So, das speichere ich jetzt. Und jetzt fängt Git an mit dem Rebase, diese Operation tatsächlich zu machen, mit dem Abschneiden, die Patch-Sets nehmen und nach applizieren. Manchmal gibt es dabei Konflikte, die muss man von Hand lösen. Und wenn ich sowas mache wie Squash oder Reword, dann kriege ich nochmal einen Editor, wo ich die Commit-Message ändern kann. Hier sagt er mir, die beiden Messages hintereinander. Und ich editiere die mal kurz zusammen. Und dabei kommt dann ein neuer Commit raus, der diese Message hat. Und ich habe Rebased. Das gucken wir uns sonst mal an mit GitKey. Das sieht jetzt auf einmal so aus. Ich habe diese beiden Commits, Wurbel und Content, zusammengeführt zu einem, mit einer neuen Nachricht auch. Und die sitzen jetzt auf Master. Sieht viel schöner aus, wie so ein Merge. Findet ihr nicht? Was jetzt hier passiert, ist auch, warum die anderen Commits noch da sind, ist ja das SHA-1-Hash, was dieses Commit-Objekt beschreibt, geht halt über die ganzen Informationen beim Commit, zum Beispiel auch über die Message.
Die verschwinden aber,
und wenn über die
Aufruf, sag mal, ne? Also die würden verschwinden, wenn der Git keine neue Aufruf setzt.
Ja,
sogar, ne?
Genau. Aber die sind noch im Git-Repository zusammen. Also hier, das ist tatsächlich ein neuer Commit, das ist nicht derselbe, ich habe die zusammengeführt und das ist ein neuer entstanden, weil der Inhalt hier anders ist. Und deswegen entstehen, ich bin quasi fertig in 7 Minuten und 33 Sekunden.
Wir messen.
Man kann das auch sehen, wenn ich hier auf die Dinger klicke. SHA-1-ID ist absolut unterschiedlich. Und das liegt halt, hier sieht man sozusagen den ganzen Commit, was gesHA-1-iert wird, Autor, Message und auch die Änderungen. Und die Änderung, die hier passiert ist, ist anders als die Änderungen in beiden Commits hier. Deswegen ist das halt auch ein komplett anderer Commit. Muss ja sein, weil Commits durch ihre SHA-1-Hashes irgendwie benannt werden sozusagen. Und wenn der Content da drin anders ist, ist es auch immer ein anderer Commit.
Kannst du mal kurz auf die Uhrzeiten machen? Die unterschiedlich sind? Wenn der Autor-Committer. Über den Comment quasi. Ja. Dann müsste jetzt eigentlich Auto, müsste die Uhrzeit von vorher da sein und die andere. Okay. Ja.
Das unterscheidet sich, glaube ich, manchmal bei Merge-Commits.
Wenn denn die alte Uhrzeit genommen ist.
Wichtig ist auch zu wissen, dass solche alten Dinger hier, oder solche, ne, das ist halt auch Teil dieser Tree-Struktur, die sich hier ergibt, hat halt nur keinen Namen mehr, ist aber trotzdem noch in meinem Git-Object-Store. Wenn ich die SHA-1-ID kenne, kann ich da auch nochmal drauf zurückgehen, auf den Commit.
Aber du musst vorsichtig sein, die werden garbage-collected nach ein paar Monaten.
Nicht unbedingt, genau. Wenn ich jetzt manuell das Kommando git-gc ausführe, dann kann ich solche...
Die Standardeinstellung ist irgendwie 3 Monate, glaube ich.
Solche also, verlorenen Kinder quasi kann ich aufräumen. Und da Git aber nur von den aktuellen Heads, von den Namen immer zurückgeht, sehe ich die nicht mehr, wenn ich Git K das nächste Mal aufrufe. Also die sind tatsächlich quasi verloren, weil das ein Ende ist, was keinen Namen hat. Die sind...
Mit Treflog kriegst du noch.
Ja, genau. Die sind noch im Repository und ich kann mir auch die Gesamttransaktionshistory des Repositories angucken, falls ich mal Mist gebaut habe beim Rebasen oder so. Und dann sehe ich noch die SHA-1-Dinger und damit kann ich immer wieder darauf zurück. Ja. Aber prinzipiell sind die eigentlich erstmal namenlose Kinder, auf die man nicht mehr gehen kann, weil wir immer von dem Head, aus dem das Repository steht, sozusagen nach hinten das Ding betrachten. Ups. Cool.
Nee, die haben noch die Schauen, aber es gibt keine biologische Mann, der auch zeigt. Und dann kommt es halt also aus.
Dann,
wenn du die Zeit gezahlt hast, dann kommt es wieder.
Okay, die anderen wollen machen. Wollen wir nochmal schnell Remotes durchkauen? Remotes sind entfernte Git Repositories. Wie gesagt, oder wie eigentlich erwähnt, so ein Repository ist halt das, was ich auf meiner Festplatte habe. Das heißt, man braucht eigentlich gar keinen speziellen Server. Man kann sein Repository via HTTP, HTTPS anbieten, zum Beispiel für Leserechte. Das geht mit Tricks auch zum, oder das geht auch mit Schreiben. Ich kann das einfach auf einen USB-Stick kopieren, mein Repository, und jemand anders kann das als Remote benutzen, sozusagen. Das funktioniert so, indem ich in meinem Repository mit dem Befehl, mit dem Befehl Remote, oder mit dem Remote-Unterkommando von Git, so ein Ding hinzufüge. Remote add und dann die URL dahin. Zum Beispiel eine SSH-URL, eine File-URL oder eine HTTPS-URL. Und dann habe ich ein entferntes Repository konfiguriert. Und entfernte Repositories oder jedes Git-Repository hat halt Branches, auch wenn nur einer der Master-Branch vorhanden ist. Und aus meiner Sicht hat dieses Repository jetzt Remote Branches. Die kann ich mit Fetch, Push und Pull manipulieren. Am wichtigsten wäre hier zum Beispiel Fetch und Pull, um einen Remote Branch in mein Repository zu holen. Dabei wird der kopiert. Es werden einfach die ganzen Objekte, die ganzen Git-Objekte werden in meinen Object Store kopiert und ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich für diese Remote-Dinger auch Namen habe. Dann kriegen die Remote-Branches nämlich auch Namen. Und wenn die mal von derselben Commit-History abstammen, also wenn das sozusagen mit demselben Ding hier angefangen hat, der Branch von meinem Kollegen und meiner, dann sind die auch irgendwie miteinander verbunden. Und es kann halt sein, dass mein Master gerade hier drauf zeigt und der Remote-Branch halt zum Beispiel auch sowas hier. Ich könnte aber auch noch hier drauf zeigen, weil ich weiter bin als, weil ich mehr gearbeitet habe als mein Kollege und deswegen schon mehr Commits gemacht habe. Aber wenn ich so einen Remote Branch aushole und also wenn ich den pulle in mein Repository, ist das wieder ein eigener Branch. Haha, weil er in meinem Repository ist mit seinen Objekten, ist er aus Sicht des Remote Repositories wieder ein Remote Branch. Das ist ein bisschen schwierig in den Kopf zu kriegen, glaube ich. Es ist nur so, dass die Branche, die ich habe, die aus Remote Branches kommen, irgendwo noch eine Information dazu gespeichert haben, wovon die mal kopiert wurden. Und jetzt kann ich mit, wenn ich so eine Remote angelegt habe, ich bin leider nicht dazu gekommen, das Beispiel vorzubereiten. Wenn ich eine Remote angelegt habe bei mir und irgendwie mir einen Branch davon geholt habe, kann ich mit, indem ich Git Pull eingebe, mir auch die neuesten Änderungen von dem wieder bei mir reinholen, in meine Kopie seines Branches. Und wenn ich seinen Branch weitergeführt habe und es konfliktierte Änderungen gibt, dann kommt ein Merge zustande. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden nur die Änderungen, die der Kerl das Remote Repository kennt, hinzugefügt. Ja. Naja. Kommen wir zu Werkzeugen. Git Play habe ich ja jetzt schon nebenbei gezeigt. Die GUI, die kommt auch immer, die ist immer dabei, wenn man Git installiert. Und was ich noch selber ganz cool finde, sind Diff-Tool und Git Merge Tool. Wenn ich irgendwie Wer das machen will.
Ja, aber wie klar ist nicht.
Doch, eigentlich schon. Wenn du das Windows-Package installierst, ist das automatisch mit dabei. Wenn ich geht, installiere bei Ubuntu zum Beispiel und bei Debian, dann wird das Paket immer mit installiert. Ich weiß nicht, wie es bei Gentoo oder anderen Betriebssystemen ist. Ich sage, das ist eigentlich immer mit dabei. Wo ist eigentlich Wurbel-TXT? Achso, die gibt es hier noch gar nicht. Ja, dann machen wir die nochmal neu. Ich will mal kurz Git Merge Tool zeigen. Das ist relativ geil. Ich habe dazu jetzt einfach nochmal hier so konfliktierendes Zeug gemacht. Ich hatte ja in dem New Branch diese Wurbel-TXT und ich habe in meinem Master jetzt auch so eine gemacht. Und jetzt will ich doch einfach mal Merge machen. Ist der New Branch?
Ja.
Na toll. Hat nicht geklappt, weil die Änderung nicht konfliktär war.
Vielleicht Merge explizit angeben? Ausgeschickt. Oder ist jetzt Merge angeben?
Wenn du mit angefangen hast, keiner mit angeschickt hast, dann kannst du ja deine Kunden einfach mit Master annehmen. Also, das ist aber auch ganz oft immer schon. Es hat keine Ausgabe, das hat einer. Das sind fast dort, also, wenn ich die habe, auch mit sich zu betrachten. Muss dann ja mal. So, ja. Das ist das jetzt davon.
Achso, aber das ist auch ein TXT. Ja, verdammt. Jetzt habe ich eine Merge-Situation, in der es einen Konflikt gibt, in der ich mergen musste. Ich habe das vorhin manuell gemacht. Aber es gibt was viel Cooleres. Man gibt einfach Git Merge Tool ein. Der bietet mir jetzt an, für alle einzelnen Dateikonflikte automatisch zum Beispiel KDIF 3 zu starten. Wo ich dann ein Three-Way-Merge stehen. Und zwar das hier ist der, wo die auseinandergegangen sind, der Stand der Datei. Das wäre C1 zum Beispiel. Das ist mein Master Branch, weil ich von dem gerade aus den anderen merge. Das ist der Inhalt. Hier steht halt bla bla drin. Und in einem anderen Branch steht da bla bla 2 drin. Genau. Das schöne grafische Tool zeigt mir halt an, genau in welcher Zeile where is problem. Und ich kann jetzt hier einfach, oh wie war das? Achso, genau. Ich kann jetzt einfach sagen, eigentlich so, ach Gott, hier kann ich das sagen. Genau, hier ist das Output, wie es hinterher aussieht. Und hier möchte ich es von Zeile A, Quatsch, von einem anderen Branch, damit ich den Content haben, drücke auf Save und beende das. Und wenn es jetzt noch weitere Konflikte gäbe, dann würde er mir nochmal diesen Get Return bla sagen und ich könnte das in den nächsten Konflikt melden. Wenn man halt irgendwie 100 Konflikte melden muss, geht das damit relativ schnell. Aber Dann gibt es noch GitLiftTool. GitLiftTool ist so ähnlich. Bei GitLiftTool kann ich, das hier gemacht, GitLiftTool Revision 1, Revision 2. Ich habe hier die aktuelle Revision und 3 davor. Das wird durch diese Syntax angegeben. Und jetzt zeigt er mir nach und nach alle Änderungen ein. Ah ja, in der Bubble.txt ist bla bla dazugekommen. Das ist nichts passiert. Da würde auch erst für alle geänderten Dateien nach und nach das Bootlink starten. Da kann man auch relativ schnell grafisch sehen, was sich verändert hat. Das ist alles ziemlich nützlich. Halt Branching, Rebasing und diese Werkzeuge sind alle ziemlich nützlich, wenn man eben in einem Setting arbeitet, wo mehrere Entwickler zusammen parallele Stände von einer Software haben und hinterher diese Stände wieder zusammengeführt werden sollen. Und ich bin jetzt zwar die ganze Zeit extra nicht auf Unterschiede zu anderen Versionierungskontrollsystemen so wirklich eingegangen, aber meiner Meinung nach ist das einzige Tool, was es so wirklich möglich macht, auch in dem Maßstab so eine verteilte Entwicklung zu unterstützen, in dem jeder auch Branch und für sein Feature, was er entwickelt, irgendwie erstmal für sich lokal irgendwie arbeitet und das später abliefert. Und das wird halt eben erst dadurch möglich gemacht, dass jeder Checkout, jedes Repository quasi ein eigener
Branch ist.
Ja, ich mache gerade, dass jedes Ding erstmal ein eigener Branch ist.
Wir wollen das aber sehen.
Und dass es eben keinen zentralen Server gibt, auf dem man seine Arbeit irgendwie speichern muss. Man kann auch schon mal committen, wenn das nicht funktioniert und man sich nicht traut, dass die anderen seinen scheiß Code sehen, und das halt lokal, weiß ich, und kann das hinterher sogar noch umgestalten mit Rebase the History, oder dass man vielleicht irgendwelche Vorpass gar nicht sieht, wenn man die rausgeschnitten hat oder den Fix dafür mit dem Fehler zusammengesquasht hat, sodass dass der Fehler gar nicht mehr auftaucht und so. Was ich persönlich ziemlich geil daran finde, ist, durch dieses verteilte Konzept eben ist jeder Entwickler erstmal für seinen Code verantwortlich. So. Und ich bin nicht mehr dafür verantwortlich, dass der Code auf irgendeinem entfernten Server läuft, auf dem ich das gespeichert habe. Sondern der entfernte Server, der ja eigentlich, weil es ein eigenes Repo ist, auch ein eigener Mensch sein sollte, der dahinter steckt, der ist dafür verantwortlich, dass er sich meinen Scheiß reinholt und bei sich reinmerscht. Der kann Regeln aufstellen, dass ich das vorher gerebased haben muss und dass er keine komplizierten Merges hat oder so. Aber prinzipiell ist der den Code, der das Repository hat, verantwortlich dafür, dass Zeug bei sich reinkommt. Und der Entwickler ist nicht mehr dafür verantwortlich, dass sein Zeug irgendwie auf einem entfernten Server ist, bloß laufen muss. Leider konnte ich jetzt gar nicht mehr die coolen Advanced Tricks haben gezeigt. Ich habe zum Beispiel bei dem ganzen Zeug, was ich auf der Arbeit habe, ich habe eine letzte Folie vergessen. Bei dem ganzen Zeug, was ich auf der Arbeit habe, habe ich nämlich immer noch eine ganze Reihe eigene Commits, die ich niemals mitcommitte. Und wenn ich meinen Feature-Branch auf den aktuellen Produktmaster rebase oder so, dann nehme ich meinen Schwanz von Commits weg dabei. Starte aber jeden neuen Branch über meinen eigenen Commit. Da sind so irgendwelche Sachen drin, wie Anpassungen für lokale Pfade oder das. Also Custom-Make-File-Änderungen, dass ich halt nicht, dass ich halt für mich schneller arbeiten kann in dem Moment, aber die auf den anderen Entwicklersystemen nicht funktionieren. Und so kann ich, da ich nicht gezwungen bin, dass mein Versionsstand dem des entfernten Servers entspricht, sondern ich mein eigenes Repo habe, kann ich so Tricks auch machen. Das ist relativ cool. Achso, einfach rausziehen. Jo. So, das war es dann quasi mit dem Git-Vortrag. Ja, vielen Dank für die Geduld. Ich bin ein bisschen unvorbereitet gewesen, das erste Mal, dass ich das probiert habe. Ich finde, Git ist eine ziemlich geile Sache so und möchte gerne Leuten davon erzählen und möchte, dass sie das geil finden. Ich muss nur noch ein bisschen herausfinden, wie ich das effizient gestalte. Ist also ein bisschen Versuchskaninchen gewesen. Und jetzt selber auch schon gemerkt, wo es gehakt hat, so im Vortrag. Wenn noch Fragen bestehen, ich bin gleich irgendwie hier und ihr könnt mich fragen, wenn ihr konkrete Problemstellungen bei Git habt oder irgendwas zerschossen habt, so helfe ich euch auch gerne und guckt, wie man das Problem lösen kann, ja.